Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir hören das alle ganz gerne, wenn Jesus erklärt, ich bin der gute Hirte. Denn in unseren Ohren klingt das so freundlich. Ein guter Hirte, der ist fürsorglich. Der kümmert sich um seine Schafe. Er beschützt sie und er leitet sie. Manchmal haben wir aber völlig überzogene Vorstellungen und Erwartungen von einem Hirten. Johanna, magst du bitte das Handy aus der Hand legen? Danke. Manchmal haben wir aber völlig überzogene Erwartungen an den Hirten. Denn die Aufgabe ist es nicht, eines Hirten ist es nicht, die Schafe zu streicheln oder die zu knuddeln oder so. Und seine Aufgabe ist es auch nicht, die Schafe mit ganz besonderen Leckerbissen zu füttern. Und ich weiß, das ist hart zu hören, aber die Aufgabe des Hirten ist noch nicht mal, die Schafe gut zu unterhalten und bei Laune zu halten. Sondern die Aufgabe eines Hirten besteht vor allem darin, die Herde vollständig beim Besitzer abzuliefern. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Kein Schaf soll verloren gehen. Und vielleicht soll der Hirte mit seiner Herde auch noch ein bisschen Landschaftspflege betreiben. Ich habe mir sagen lassen, die Lüneburger Heide gibt es nur deswegen in dieser Form, weil da regelmäßig die Schafherden drüber geschickt werden. Und wenn die nicht weiden würden, dann sähe es da anders aus. Die Landschaftspflege geschieht aber mehr oder weniger nebenbei. Warum sind die Gemeinden in der Welt unterwegs? Vielleicht auch ein bisschen Landschaftspflege dabei, aber die Aufgabe des Hirten ist doch vor allem, diese Herde vollständig abzuliefern. Aber halten Sie das für die Aufgabe des Hirten, für eine gute Moral in der Herde zu sorgen? Ist der Hirte verantwortlich für die Launen der Schafe, ob sie zufrieden sind? Liebe Leute, fragt irgendwer ein Schaf, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne bist du Teil dieser Herde? Und wie bewertest du die Leistungen deines Hirten? Ich denke, nein, solche Umfragen finden nicht statt. Es ist noch nicht mal die Aufgabe eines Hirten, Schafe für seine Herde zu werben. Denn kein Schaf kann sich entscheiden, oh, zu dieser Herde möchte ich gerne dazugehören. Sie gefällt mir und hier gibt's leckeren Kaffee. Kann sein, dass wir in der Kirche das Bild des Hirten vollkommen überfrachtet haben mit unseren Wünschen und Vorstellungen. Ein Hirte kann ziemlich robust mit seinen Schafen umgehen und das gilt auch für einen guten Hirten. Wir haben gerade eben im Psalm 23 gebetet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt da aber auch sein Stecken und Stab trösten mich drin vor. Und klar, der Stecken und der Stab, das ist die Waffe des Hirten, um die Löwen, Tiger, Bären, Wölfe abzuwehren. Aber auch manches Schaf kriegt den Stecken mal zu spüren, wenn es irgendwie aus der Spur geht. Und auch dieser Schäferhund, der ist ja für die Schafe nicht zum Spielen da, sondern die Schafe haben Respekt vor dem Schäferhund. Auch der gute Hirte kann robust mit seiner Herde umgehen. Und das tut dem guten Hirten keinen Abbruch. Auch dann ist er noch ein guter Hirte, der seine Aufgabe erfüllt, wenn er seine Herde vollständig abliefert. In diesem Predigtext am Sonntag Misericordias Domini, also die Güte des Herrn, in diesem Predigtext an diesem Sonntag lernen wir eine offensichtlich weniger gute Hirtin kennen. Die Dame heißt Sarah. Und dieser Name bedeutet schon so etwas wie Hirtin, denn Sarah, das ist die Vornehme oder die Herrin, so können wir den Namen übersetzen. Sarah ist die Frau von Abraham und sie wird die Stammmutter Israels werden. Die Bibel beschreibt sie als große Schönheit. Vorsichtshalber gibt ihr Mann Abraham sie als seine Schwester aus, als sie einmal in Ägypten sind. Nicht, dass irgendwer kurzerhand den Abraham beseitigt, um sich seine Frau nehmen zu können. Sarah, die vornehme Schönheit, übt schon fast selbstverständlich ein Hirtenamt aus. Zwar nicht über eine Schafherde, dafür aber über eine Dienerin namens Hagar. Und die Bibel berichtet schonungslos, dass Sarah ihr Hirtenamt nicht besonders gut ausgefüllt hat. Weil ihr eigener Kinderwunsch nicht in Erfüllung gehen wollte, verfügt sie über ihre Untergebene, dass sie an ihrer Stelle ein Kind zur Welt bringen sollte. Es kommt zu etwas, was wir heute vielleicht Zwangsheirat nennen würden oder Leihmutterschaft. Und wenn ich gleich die Geschichte vorlese, dann werden Sie merken, aus heutiger Sicht benimmt sich Sarah völlig indiskutabel. Und ihr Verhalten müsste bestraft werden. Und auch die Bibel überliefert, dass Sarah eine miese Hirtin war und sie hat nicht wenig Anteil am Entstehen eines unlösbaren Konflikts. Hören Sie also, wie das erste Buch Mose im 16. Kapitel diesen Konflikt schildert. Abrahams Frau Sarah hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarah sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarah. So gab Sarah ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarah zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete zu Sarah: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarah ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarahs, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Weder Abraham noch Sarah, also die Erzeltern Israels, kommen in dieser Geschichte gut weg. Hier in der Melanchthon-Gemeinde bekomme ich ja hin und wieder ein bisschen Ärger oder kritische Rückmeldung, wenn ich biblische Gestalten und Vorbilder hinterfrage. Wenn ich Vorbilder wie Abraham und Sarah in Frage stelle, dann denken wohl manche: Was bildet sich Detlef Gallasch eigentlich ein, dass er so über die Erzväter und Mütter redet? Aber es ist nicht zu übersehen, dass die Bibel selbst ihre Kritik an diesen Glaubensvorbildern übt. Denn weder Abraham noch Sarah handeln in dieser Geschichte vorbildlich. Sarah, die eine äußerst fragwürdige Familienplanung einfädelt, und als ihr Diener auch noch auf die Füße fällt, macht sie Abraham dafür verantwortlich. Du bist schuld. Das ist das Merkmal einer aggressiven Kommunikationsstruktur. Da merkt man schon, da läuft offensichtlich etwas nicht rund. Abraham windet sich dann raus und liefert Hagar, die Frau, die er bereitwillig geschwängert hat, der Willkür einer schlechten Hirtin aus. Und da frage ich mich schon, was dann dieser Predigtext überhaupt mit der Idee vom guten Hirten und mit diesem Sonntag Misericordias Domini zu tun hat. Hagar, die ägyptische Dienerin, hat keinen guten Hirten. Und selbst Gott kümmert sich nicht so um sie, dass alles gut wäre am Ende. Da sind unlösbare Konflikte entstanden, Konflikte, die sich über Generationen fortsetzen werden. Schon dieser scheinbar kleine, begrenzte Familienkonflikt lässt sich nicht zur Zufriedenheit aller klären. Und mir kommt das so vor, als bliebe Hagar, die Dienerin, die Leidtragende. Sie muss alles ausbaden, was ihr ihre Herrschaften einbrocken. Und Gott unternimmt nichts, um diese ungerechten Verhältnisse zu korrigieren. Der Engel des Herrn hat ihr, der schwangeren Frau auf der Flucht, an wessen Seite sollte Gott stehen? Doch an der Seite der Benachteiligten, der Schwachen, eine schwangere Frau auf der Flucht, die sollte sich doch auf Gott verlassen können. Andere, die aus der Sklaverei in die Freiheit gegangen sind, hat Gott unterstützt, hat sie geleitet, geführt, ist ihnen vorangegangen. Aber hier begrüßt der Engel des Herrn, Gottes Engel, die schwangere Frau auf der Flucht, Hagar, du Sklavin Sarahs. Schafft von Anfang an klare Verhältnisse. Du wirst niemals in die Freiheit kommen. Du bist Sklavin. Und dieser Engel hat keine bessere Botschaft zu bieten als kehr zurück und ordne dich unter. Und dann noch die Ansage, dein Sohn wird mit allen im Streit liegen. Also, ich hätte Hagar wirklich mehr und deutlich anderes gewünscht als das. Denn Hagar ist eine Entrechtete und eine ihrer Würde Beraubte. Gott, der auf der Seite der Schwachen und Benachteiligten steht, hat für sie nichts anderes als die Botschaft, ordne dich unter. Ordne dich deinen Hirten unter, auch wenn die selbstherrlich über dich verfügen, wie Sarah, oder sich feige aus ihrer Verantwortung stehlen, wie Abraham. Leute, das ist eine deprimierende Geschichte, die wir da hören. Eine Geschichte, die eben leider nicht gut ausgeht, sondern die feststellt, dass es unlösbare Konflikte gibt. Ohne zufriedenstellende Kompromisse. Und ja, das ist traurige Realität bis heute. Das gilt in den ganz großen Maßstäben. Nehmen wir zum Beispiel den Krieg in der Ukraine. Mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, wird eine Verständigung oder sogar ein Friede unmöglicher. Denn das Ergebnis müsste all das Leid, all die Zerstörung, all die Toten wert gewesen sein. Und eine Verständigung, die all das aufwiegen würde, kann es nicht geben. Denn es sind nicht wiedergutzumachende Verluste entstanden. Also wird dieser Krieg weitergehen und es wird darin nur Verlierer geben. Oder im Gazastreifen. Dieser Krieg mit all seinen toten Palästinenserinnen und Palästinensern ist genau das, was Hamas will. Was die palästinensische Regierung von Anfang an wollte. Denn das Leid im Gazastreifen ist der Nährboden, der neuen Hass hervorbringen muss. Und genau das bezwecken die Terroristen. Ziemlich sicher wird Israels Armee diese Terroristen besiegen. Aber nach diesem Krieg ist eine gerechte, friedliche Ordnung nicht vorstellbar. Sondern alles das, was die Menschen im Gazastreifen gerade erleiden, bringt neuen Hass gegen Israel hervor. Eine friedliche Lösung für den Nahostkonflikt ist nicht mehr vorstellbar. Die Terroristen haben ihr Ziel erreicht, schon jetzt. Und wir müssen bangen, ob sich der Krieg nicht noch schlimmer ausweitet. Spätestens jetzt ist er dieser unlösbare Konflikt geworden, den auch die Bibel beschreibt. Wisst ihr, mich gruselt's jedes Mal, wenn ich im ersten Buch der Bibel von Ismael und Isaak lese. Mich gruselt's da wirklich. Warum? Diese beiden Söhne Abrahams, der ältere Ismael, sein Sohn mit Hagar, und der jüngere Isaak, sein Sohn mit Sarah, die beiden liegen im Streit miteinander. Und bis heute berufen sich Juden auf Isaak und Muslime auf Ismael. Dieser endlose, unlösbare Konflikt scheint bereits in der Bibel angelegt zu sein. was ihn um nichts besser macht. Misericordias Domini. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Misericordias Domini, so heißt dieser Sonntag im Kirchenjahr. Und im zugehörigen Wochenspruch stellt sich Christus als der gute Hirte vor. Aber wo im Predigtext oder wo im Gazastreifen oder wo in der Ukraine ist etwas von der Güte des Herrn zu erkennen? Hier ist viel Misere, aber wenig Misericordias, wenig Mitgefühl zu spüren. Unlösbare Konflikte. Und was jetzt? Es ist unsagbar deprimierend, die Nachrichten zu verfolgen oder diese Geschichte von Hagar und ihren Herrschaften zu lesen. Trotz allem, scheint mir, findet Hagar, die Entrechtete, einen Trost. Sie findet einen Trost, obwohl ihre Geschichte nicht gut ausgeht. Hagar soll ja wieder zurückkehren ins ausbeuterische, ungerechte Verhältnisse. Und sie wird nie etwas anderes sein als die Sklavin einer selbstherrlichen Herrin. Von vornherein redet der Engel des Herrn sie so an: Hagar, du Sklavin von Sarah. Keinen Augenblick lang wird sie als Flüchtling anerkannt. Niemand stellt ihr Freiheit in Aussicht oder Selbstbestimmung. Und ihre Leistung, sich von ihrer ungerechten, übergriffigen Herrschaft befreit zu haben, die zählt überhaupt nicht. Was Hagar sich erkämpft hat, das will Gott rückgängig machen. Auch ihr Sohn wird es nie leicht haben, einsam wird er sein und mit allen in Streit liegen. Etwas anderes, Besseres wird Hagar nicht beschieden sein, als dass sie eine Sklavin bleibt. Und auch Gott will für sie nichts Besseres. Wie kann Hagar das akzeptieren? Ich frage mich das wirklich. Wie kann sie das akzeptieren? Ihr einziger Trost ist zu wissen, Gott sieht mich. Gott sieht mich und das ist ein starker Trost. Denn diesen guten Hirten entgeht nicht, wenn ich ungerecht behandelt werde. Mag sein, dieser Hirt gibt mir keine Streicheleinheiten. Mag sein, er führt auf keinen schönen, angenehmen Weg. Aber er sieht mich an. Gott selbst sieht mich an. Das gibt mir Ansehen. Gott erkennt an, was ich tue und er erkennt an, was ich erleide. Gott würdigt meinen Beitrag dazu, dass es weitergeht in seiner Geschichte mit den Menschen. Gott würdigt es, dass ich einen unlösbaren Konflikt aushalte. Gehorsam aushalte. Gott sieht das an. Mehr Trost gibt es für Hagar nicht. Doch sie kann sich darauf einlassen. Sie kehrt zurück. Sie erduldet schlechte Hirten. Im Vertrauen darauf, dass Gott das sieht und dass er das würdigt. Denn wer sonst würdigt solchen Gehorsam und solche Hingabe? Wer würdigt das? Viele würden Hagar für eine Loserin halten. Denn Hagar kehrt zurück in ungerechte Verhältnisse, kehrt zurück an einen Platz, aus dem sie sich gerade befreit hatte. Freiwillig begibt sie sich zurück in eine Position, aus der sie mit gutem Grund geflohen ist. Aber sie weiß, dass Gott sie sieht, dass er sie ansieht. Das gibt ihr die Kraft dazu, denn Hagar weiß, sie hat Gottes vollen Respekt. Sie hat Gottes vollen Respekt. El Roi, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich ansieht, der Gott, der mich respektiert, weil ich bereit bin, einen unlösbaren Konflikt auszuhalten. Ich weiß nicht, ob ich Hagar empfohlen hätte, zurückzukehren. Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen ermutigen möchte, unlösbare Konflikte zu erdulden und auszuhalten. Vermutlich nicht. Aber ich empfinde große Hochachtung vor allen, die das versuchen. Denn ich weiß, dass diese Menschen jederzeit und ohne Scheu in den Spiegel gucken können, eben weil sie alles versucht haben. Und ich glaube, dass Gott selbst sie achtet und anerkennt. Denn Gott sieht. Er sieht unsere unlösbaren Konflikte. Und er sieht, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass Gottes guter Hirte sich darum kümmern wird. Selbst wenn wir jetzt noch nichts davon spüren. Denn ich glaube, dass dieser Gott, der sieht, der hinsieht, dass der noch nicht am Ende ist, sondern dass er immer noch unter uns arbeitet und dass er nicht aufhört, unter uns zu arbeiten, bis er es vollendet hat, bis er es zu einem guten Ende bringt. Für Hagar hat es das in dieser Geschichte noch nicht gegeben. Aber mit unserer Geschichte ist Gott noch nicht am Ende. Seine Geschichte mit uns geht immer noch weiter. Und ich will darauf vertrauen, dass er es zu einem guten Ende bringt. Und so lange, bis das kommt, habe ich größten Respekt vor den Menschen, die das aushalten. Die in den ungeklärten Konflikten aushalten. Die drunter bleiben, geduldig drunter bleiben. Ich halte die nicht für Loser, sondern ich halte die für solche Menschen, die im Gehorsam gegen Gott an ihrer Stelle bleiben und aushalten. Ich halte sie für Menschen, die Gott mit größtem Respekt anschaut. Menschen, die Gott auf ihre Weise unnachahmlich dienen. Davor habe auch ich Respekt. Und ich weiß, dass der gute Hirte seine Aufgabe zum Ziel bringen wird, denn seine Aufgabe ist es, die Herde unbeschadet dem Besitzer zu übergeben. Das wird er tun. Und da schließt auch die Hagars mit ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.